Der Predigttext für diesen Sonntag findet sich beim Apostel Paulus im Brief an die Gemeinden in Galatien. Ich lese aus dem zweiten Kapitel. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, wieder aufbauen, was abgerissen war. Rekonstruieren, was verloren ging, das alte Bild wieder erstehen lassen, zumindest die Fassade. Wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Ja, warum denn bloß? Was soll denn so schlimm sein am Wiederaufbau? Sogar eine Übertretung. Gut, manchen mag mancher Wiederaufbau sein wie der des Schlosses nebenan. Aber eine Übertretung? Und auch wir hüben, rekonstruieren Räume, Fenster, Fassadenelemente, Denkmalschutz. Was sollte daran schlimm sein? Ein Denkmal ist ein Denkmal. Sagt, denk mal drüber nach. So war das damals. So sahen sie das protestantische Christentum. Im Harnisch des Glaubens, in den Kuppelmosaiken. Die waren abgefallen nach dem Einsturz der Laterne, nach und nach heruntergebröselt, dieser friedfertige Ritter. Willst du dahin etwa zurück? Willst du, indem du die Mosaike rekonstruierst, diesen imperialen Gestus wieder reaktivieren? Barmherzigkeit stellen wir uns heute anders vor als die Erbauer dieses Hauses. Und wie viel mehr, wenn es nicht um Gebäude geht, die wir restaurieren, sondern um Restauration, das Rückgängigmachen fortschrittlicher Entwicklungen, die Wiederherstellung des Status quo ante. Restauration hat vielleicht mit Ausnahme der britischen Monarchie noch nie länger funktioniert als ein paar Jahrzehnte. Der Wiener Kongress zum Beispiel, der das Ziel hatte, die vornapoleonische Ordnung in Europa wiederherzustellen, konnte die kontinentalen Veränderungen auf Dauer auch nicht aufhalten. Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das Problem in der Hitze der Diskussion um Wiederaufbau, da weiß keine der beiden Seiten, ob eine Idee Zukunft hat oder ob sie bloß ein Hirngespinst ist. Und das Gefecht war hitzig, das Paulus im Brief an die Galater führt. Der Ton ist scharf. Ihr blöden Galater, wer hat euch verhext? Kapitel 3, Vers 1. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen, Kapitel 5, Vers 4. Wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigt, als das, das ihr gehört habt, der sei verflucht, Kapitel 1, Vers 9. Warum so scharf, lieber Paulus? Warum so unversöhnlich? Seine Gegner sind nicht zuerst die Gemeindeglieder in Galatien. Sein Gegner ist kein geringerer als Petrus, der Superapostel, der Felsenmann. Der Streit der beiden geht um die Frage nach der Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Welche Bedingungen muss man erfüllen, um dazuzugehören? Sie sind ja Juden, die beiden, Petrus und Paulus. Zum Judentum gehört, wer von einer jüdischen Mutter geboren ist. Und zum Jüdischsein gehört es, das Gesetz zu halten. Also Jungs zu beschneiden am achten Tag nach der Geburt, den Schabbat zu halten und die Kaschrut. Gute Regeln Gottes, die das Leben schützen und Gemeinschaft gelingen lassen wollen. So weit dürften sich Petrus und Paulus einig gewesen sein. Aber die Idee, deren Zeit Paulus für gekommen hielt, diese Idee brachte sie auseinander. Wir nennen heute diese Idee ziemlich abgekürzt das Evangelium. Meint, das, was durch Jesus Christus Ereignis geworden ist, die Gottesgemeinschaft des Menschen, sie gilt nicht nur dem jüdischen Volk, sie gilt allen. Und die Bedingung, dazu zu gehören, ist nicht das Halten des Gesetzes, sondern allein der Glaube. Anfangs hatte Petrus das nicht bestritten. Dann aber, in der Hitze des Gefechts, unter dem Druck der gegnerischen Partei, knickt er ein. Er macht sich zum Fürsprecher des Gesetzes. In der Form, dass es auch für Christinnen und Christen aus den Heidenvölkern gelten solle und nicht nur für Juden und Jüdinnen, also für Ägypter und Griechen und Römer und Kreter. Hätte Petrus sich durchgesetzt, dann würde das Gesetz heute auch gelten für Franzosen, Engländer, US-Amerikaner, Schotten und Deutsche. Dann wäre für alle, die sich zu Jesus Christus halten wollen, das Evangelium ergänzungsbedürftig. Willst du dazugehören, müsstest du dich dann an die Regeln der Tora halten. Nein, sagt Paulus dem Petrus ins Gesicht. So baust du auf, was du gerade selber wieder abgerissen hast. Du rekonstruierst deine übliche Fassade. Du fällst in die alten Muster zurück. Dabei weißt du doch, dass du das Gesetz nie erfüllen kannst. Hast es erlebt, dreimal krähte der Hahn. Warum verlangst du von Heiden, woran du selbst scheitern musst? Warum sollen sie etwas sein, das sie nicht sind? Warum sollen sie etwas tun, das niemand ganz beherrscht? Am Grunde des Streits zwischen Petrus und Paulus geht es um die Identität. Wer bin ich? Und was muss ich tun, um meine Identität zu finden? Bin ich der, der ich zu sein scheine, der Erwartungen an sich hat und diese erfüllen will? Bin ich der, dem sie ein Programm eingeschrieben haben in der Kindheit, bei der Erziehung und Ausbildung und der nun nach diesem Programm möglichst gut funktionieren will? Bin ich der, als der ich rüberkommen will, der wie in den sozialen Medien ein Bild von sich entwirft und dieses Bild sich selbst und den anderen vormacht? Bin ich der, der ich gern wäre? Und was ist hinter den Fassaden, die ich aufrichte? Was war vor den Dressuren, die ich durchlaufen habe? Was wird sein, wenn ich alles abziehe? Herkommen, Status, Leistungen, Erfolge. Wer bin ich? Wer sich einlässt auf diese Idee, deren Zeit Paulus für gekommen hielt, wer sich einlässt auf das Evangelium, der bekommt es tatsächlich mit dem Einreißen zu tun. Da bröckeln Fassaden der Selbstgewissheit. Da fallen Stützmauern des Ego und Podeste, auf die ich mich stelle, sowieso. Aber es stürzt eben auch der Zwang, mich stetig selbst erfinden zu müssen. Meine eigene Chairperson zu sein, ein Selfmade Man. An solchen Ansprüchen kannst du nur scheitern. Und sie anderen aufzuzwingen, ist Gift. Also reiß sie ein, würde Paulus uns raten. Du brauchst sie gar nicht. Reiß sie ein, denn sie machen dich nicht aus. Du findest deine Identität nicht durch Konstruktionen, die du oder andere für dich in Auftrag gegeben haben. Ich lebe? Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Damit ist die Frage, wer du bist und was du sollst, längst beantwortet. Du bist der Mensch, in dem Christus lebt. Gott ist gegenwärtig in dir. Wie es dazu kommt, ist für Paulus auch klar. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Denn Gottes gute Lebensregeln, mir zum Heil gemeint und gedacht, haben vor allem anderen dazu geführt, dass ich an ihnen gescheitert bin. Und machen wir uns nichts vor, immer wieder an ihnen scheitern werde. Was schließlich zur Einsicht führt, durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Das muss für einen rabbinischen Pharisäer, der Paulus war, ein schmerzlicher Erkenntnisprozess gewesen sein. Er hat es sich ja nicht leicht gemacht mit dem Gesetz. Er hat es ernst genommen und nimmt es auch im Brief an die Galater immer noch ernst. Aber es hat sich eine Erkenntnis durchgesetzt. Die Erkenntnis nämlich, ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Die Fassade eines im Ganzen doch recht ansehnlichen Exemplars der menschlichen Spezies liegt in Trümmern. Ein Glück. Denn was kommt zum Vorschein? Ein exzentrisches Leben kommt zum Vorschein. Ein Leben, das seinen Schwerpunkt nicht in sich selbst hat. Ich lebe, doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Natürlich sind diese komplizierten Sätze, die Paulus da schreibt, Reflexionen im Nachhinein. Es war kein Weg des Nachdenkens, der Paulus an diesen Punkt geführt hat. Die Erfahrung, dass Christus in ihm lebt, kam für ihn plötzlich, überwältigend. Während Paulus im Galaterbrief ausführlich schildert, was er in den Jahren nach dieser Christuserfahrung getan und was er nicht getan hat, bleibt er in der Beschreibung dieses Ereignisses, wir nennen es gerne seine Bekehrung, bleibt Paulus selbst in der Beschreibung dieses Ereignisses merkwürdig einsilbig. Er erwähnt nur die Tatsache, dass er plötzlich eine Offenbarung erlebte. Die fromme Legende mit ihren anschaulichen Details, wie sie in der Apostelgeschichte überliefert ist, also die Geschichte vor Damaskus, wie sie auch hier in der Kirche abgebildet ist, mit dem Licht und der Stimme und dem Erblinden, darüber schweigt Paulus selbst sich vornehm aus. Eines aber scheint mir sicher zu sein, fast unmittelbar nach seiner Christuserfahrung muss er die Taufe empfangen haben. Denn auf sie bezieht er sich immer wieder in seinen Briefen. Mit Christus gekreuzigt, so sind wir in seinen Tod getauft, schreibt er zum Beispiel an die Römer. So wurde an Paulus vollzogen, was in ihm schon deutlich geworden war. Ich lebe, doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Wenn du also getauft bist, dann ist das auch an dir geschehen. Die Frage, wer du bist, ist beantwortet. Du bist der geliebte Mensch. Und wenn du nicht getauft bist, dann kann das ja noch werden. Aber auch dann bist du der geliebte Mensch. Der Mensch, in dem Gott Wohnung nimmt. Du lebst nicht nur dein eigenes Leben. Du hast Anteil an einem viel größeren Geheimnis. Christus hat sich mit dir verbunden und verbindet sich mit allem, was lebt. Bau nicht wieder auf, was er eingerissen hat. Die Mauern, die dich von ihm und vom Leben trennen. Ich lebe, doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Sie könnten das Mystik nennen, wenn Sie möchten. Ich nenne es jedenfalls eine realistische Mystik. Denn sie nimmt ernst, dass meine Bemühungen um Selbstvervollkommnung immer wieder ins Stocken geraten und am Ende zum Scheitern verurteilt sind. Und sie nimmt ernst, dass in mir diese Verbindung besteht zu allem Leben, das von Gott kommt und zu Gott führt. Ein letztes Mal sei es gesagt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist meine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.